Ich möchte heute über ein paar Dinge sprechen. Also es wird, steht ja schon da, es wird um Jesus gehen. Wie immer. Am Ende geht es immer um Jesus. Aber es gibt ein paar Dinge, die mich bewegen. Ein paar Dinge, die wir, glaube ich, auch im Leben lernen können. Für alle, die Sport machen, wann fühlt man sich gut? Vorm Sport oder nach dem Sport? Danach. Danach. Für alle, die eine große Party machen, wann fühlt man sich gut? Bevor der Braten im Ofen ist oder wenn die Arbeit getan ist und danach? Danach, wenn wir bei der Party bleiben, wann sagen wir, wow, jetzt geht's mir richtig gut? Hoffentlich nach der Party, weil vor der Party bin ich aufgeregt und mache mir Gedanken, ob alles so wird und ob, was ich mir vorgestellt habe, zusammenkommt. Und ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die wir im Leben da so normal haben und von denen wir lernen können. Und ich möchte mit uns gemeinsam heute eine Bibelstelle anschauen, Markus Kapitel 1. Und ich würde gerne die Verse 1 bis 15 lesen. Und ich fange mal an. Markus, der Schreiber des Evangeliums, man geht davon aus, dass es das Evangelium ist, das am schnellsten nach dem Tod von Jesus geschrieben worden ist, dass es Markus geschrieben hat und dass es sehr stark also Markus und Petrus waren Leute, die sehr eng zusammen waren. Und wo Markus sozusagen viel von dem aufgeschrieben hat, was ja Petrus live erlebt hatte. Und dann heißt es hier, dies ist der Anfang, Vers 1, des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Ich würde uns gerne am Anfang was erklären über das Markus-Evangelium. Wir haben vier verschiedene und jedes Evangelium hat so einen verschiedenen Aspekt und Ansatz und eine Zielrichtung. Johannes ist der Jünger, der in einer besonderen Weise Jesus liebte und den Jesus in einer besonderen Weise liebte. Und Johannes ist der Jünger, der ganz viel über die Liebe Jesus spricht. Und er war am Anfang einer von denen, die ziemlich aufbrausend waren und der sagte, wollen wir hier nicht mal die Stadt in Schutt und Asche legen und irgendwie, ja, da sind wir dabei. Und irgendwie die Liebe Gottes berührt ihn und verändert ihn und das ist seine Lebensbotschaft. Und er erzählt in Kreisen und er kreist diese Dinge, umkreist die, weil er sicherstellen will, dass diese Botschaft tief in unserem Herzen ankommt. Markus ist der Schreiber, der hätte einen Hollywood-Film schreiben können. Wenn wir das mal lesen, bei Markus geht es zack, 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 kurze Fakten, ständig wechselnde Szenen, wieder ein Ereignis, zack, hier wieder eine Heilung. Es ist ständig Action. Und Markus fängt damit an, dass er Jesus vorstellt Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und ganz ehrlich, also hier ist der Anfang. Warum erzählt er nicht über den kleinen, süßen Baby Jesus? Und dann fängt er an mit dem Wegbereiter, mit Johannes dem Täufer, dem unbequemen Typen in der Wüste. Kann es sein, dass wir manchmal Jesus reduziert haben, so auf Liebe, süß und nett und Vergebung? Und ich glaube, Jesus ist das alles. Aber er ist viel mehr. Und irgendwie dieses Liebe, Vergebung, süß ist manchmal auch, dann wird es uns nicht gefährlich. Jetzt gucken wir rein. Markus spricht von Johannes, dem Täufer. Und er spricht gar nicht viel davon. Er sagt nur, es gibt einen Boten, der gekommen ist, um einen Weg zu bereiten für Jesus. Und wie sah denn dieser Weg aus, der da bereitet wurde? Und im Matthäusevangelium Kapitel 3 können wir das nachlesen. Johannes war in der Wüste, hatte Schaffell an, was, wenn es nass ist, bestialisch stinkt, hat Heuschrecken gegessen und hat dort, wo kein Mensch ist, eine Botschaft verkündet. Also weißt du, wenn ich was bewegen will, würde ich dorthin gehen, wo die Leute sind. Und ich würde irgendwie versuchen, die zu gewinnen. Johannes war dort, wo kein Mensch war, hat Sachen getragen, die keiner getragen hat und die noch stinken, wenn sie nass sind, um eine Botschaft zu haben, die sowas von ermutigend ist. Wenn da mal Pharisäer rauskam, ihr Schlangenbrut und Otterngezücht, was denkt ihr, dass ihr dem Gericht Gottes entkommen könnt? Denkt ihr das wirklich? Kehrt um! Ihr, oh, der Sohn Gottes, dem ich nicht wert bin, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ihr, das war Johannes, der Wegbereiter. Der hat Buße gepredigt und der hat die Leute darauf aufmerksam gemacht, was in ihrem Leben falsch läuft und wo sie Heuchler sind. Und als er mittendrin war, kommt Jesus und er muss kurz unterbrechen in seiner Botschaft. Oh, das Lamm Gottes. So wird ein Weg bereitet für Jesus. Ich glaube, so sehr Gott Liebe ist, so sehr brauchen wir auch eine Offenbarung von dem, wer wir wirklich sind und wo wir wirklich stehen. Weil Erlösung macht nur Sinn, wenn ich bedürftig bin. Ansonsten kann ich frei auftreten. Weißt du, wenn ich nichts falsch gemacht habe, kannst du mir nichts anhaben. Da widerstehe ich dir ins Angesicht, egal mit welcher Anklage du herkommst. Da brauche ich keinen Erlöser, da brauche ich keine Hilfe. Aber in meinen schwachen Momenten, in meinem Versagen, in dem, wo es mir nicht gut geht, da brauche ich Hilfe und da muss ich umkehren. Wir gucken mal weiter. Hier ist die Botschaft für heute. Jesus stark geworden im Gehorsam. Über das will ich sprechen. Irgendwie Gehorsam ist irgendwie auch so ein politisch inkorrekt. Weil Gehorsam erinnert entweder an Strafe oder an Lieblosigkeit. Den Kindern Gehorsam beibringen. Ich weiß nicht, wer schon meine große Hand vor Augen sieht. So, aber das ist doch ganz schnell damit verbunden. Und auch in christlichen Kreisen ist manchmal Gehorsam verprägt. Ja, es gibt etwas, wo Gehorsam reduziert wurde auf ein bloßes Pflichterfüllen. Und das ist falsch. Aber es gibt ein Gehorsam, was in einer Beziehung und aus einer Beziehung kommt und durch das wir Kraft bekommen. Und ich glaube, da können wir heute etwas lernen. Vers 5, Markus 1. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kam zu ihm, also zu Johannes in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften und einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem, damals Bio-Honig, gab er nur Bio-Honig. Er verkündigte: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Auch witzig, dass da steht, aus Nazareth, aus Galiläa. Also wird er aus Jerusalem stehen, wird er aus Jerusalem stehen. Das ist wie Dresden. Das steht irgendwie für sich selber. Das ist eine Größe. Was ist Nazareth? Das ist irgend so ein kleines, vergessenes Dorf. Irgend so ein kleines, vergessenes Dorf, an das keiner denkt und wo man dazu sagen muss, aus Galiläa, damit ihr wenigstens ungefähr wisst, wo man das einordnen kann, wenn man suchen würde. Es gab damals ein Sprichwort: Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Das Vergessene. Da ist irgendwie nichts Großes dran und drin. Und Jesus kommt dort her und dort ist er 30 Jahre groß geworden. In der Einsamkeit, in der Einöde, in dem Vergessenen, in dem, was keiner sieht und wahrnimmt. Aus Jerusalem, da kommen die Männer Gottes her, da haben die gewohnt, da war David. Das war der Ort. Aber was kann aus Nazareth Gutes kommen? Was kann aus meinem Dorf Gutes kommen? Was kann Gutes kommen aus meiner Lebensbiografie? Was soll da Gutes rauskommen, wo manche gar nicht wissen, wie es mir geht und wo ich herkomme? Was soll aus dem Gutes kommen, was ich erlebt habe? Die Schmerzen, durch die ich gegangen bin? Die Einsamkeit, die ich erlebt habe? Die Herausforderungen? Die Brüche in meinem Leben? Was soll da Gutes herkommen? Ich glaube, an Jesus sehen wir eins. Alles Große beginnt im Kleinen. Und alles Bedeutsame beginnt im Verborgenen. Das ist eh irgendwie was ganz Spannendes. Das Verborgene und die Vorbereitungszeit. Schau, Jesus hat 30 Jahre in Nazareth gewohnt, ist dort geboren, aufgewachsen. Die Bibel berichtet uns nicht viel darüber. Ein paar kurze Einschübe als 12-Jähriger im Tempel, aber ansonsten wird uns über die Zeit seines Lebens nichts berichtet und er war wie in der Versenkung. Und ich glaube nicht, dass es unbedeutende Jahre waren, sondern ich glaube, es waren Jahre, in denen er im Verborgenen seine Beziehung mit dem Vater hatte und gestärkt hat und da drin blieb und vorbereitet wurde. Irgendwie, wir leben in einer Zeit, also es ist ja fast egal, was wir machen, auch wenn wir irgendwie was anfangen. Selfie, klick, klick und gleich Facebook, Instagram. Heute das erste Mal, also nicht gepredigt, sondern bereite meine Predigt vor, Foto. Also ich habe so ein paar Pastoren auf Facebook, so, das ist echt witzig. Predigtvorbereitung, Foto, mit Kaffee, mit Gebet für die Gemeinde. Ich denke, wow, wir leben in einer Zeit, wo wir, sobald wir irgendwas tun, ganz schnell diese Dinge teilen. Und da geht es mir gar nicht um Facebook, sondern manchmal erzählen wir das unseren besten Freunden. Sofort. Weil wir uns so daran gewöhnt haben, dass wir die Zustimmung von ihnen bekommen. Ja, genau, super, mach weiter. So gut, dass du das machst. Boah. Und schau, ich glaube an Ermutigung. Ich glaube, dass wir das brauchen. Aber ich glaube, Jesus hat ein Geheimnis, dass er seine erste Zustimmung beim Vater hatte, im Verborgenen. Und dann in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und wenn er Zustimmung bekommen hat, hat er sich gefreut. Und wenn er sie nicht bekommen hat, ist er weitergegangen. Schau, ein Freund von mir hat mal Folgendes gesagt. Ein Leiter ist nicht da, um geliebt zu sein. Er ist da, um zu leiten. In guten wie in schlechten Zeiten. Und durch dieses, ich brauche die Zustimmung, können wir nicht tun, was wir tun sollten. Ich glaube, das ist, was ich von Jesus hier lerne. Die Zeit im Verborgenen, da, wo mich niemand sieht. Hatten wir das nicht vorhin gehört? Ich glaube und ich sehe das bei Jesus, es gibt die Zeit der Herrlichkeit. Aber vor der Zeit der Herrlichkeit gibt es die Zeit des Verborgenens, wo man sich vorbereitet, wo man aus der Nähe mit Gott eine Kraft hat, um durch die Schwierigkeiten, die kommen, hindurchzugehen. Schau, Jesus hat uns nicht gesagt, dass das Leben leicht wird. Er hat uns gesagt, dass wir triumphieren. Das ist ein Unterschied. Also jetzt wäre Amen echt gut. Ich sage nochmal den Satz. Jesus hat nicht gesagt, dass das Leben leicht wird. Er hat gesagt, dass wir triumphieren. Amen. Okay, also vielen Dank. Ja, genau, ich muss die Leute mehr ermutigen. Oh. Also, in jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ich fange damit an, dass Jesus zu Johannes kam. Johannes, der eine Bußpredigt hat. Kehrt um zu Gott, ihr Schlangenbrut und Otterngezücht. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt dem Zorn Gottes entkommen? Glaubt ihr das? Und dann kommt Jesus und sagt, ich würde mich gern taufen lassen. Hier, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Unser Erlöser, der Mann, auf den wir gewartet haben. Der uns befreit, damit wir Vergebung der Schuld haben können. Du willst dich taufen lassen? Ja, lass es einfach geschehen, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Schau, Jesus ist gehorsam. Und Johannes übrigens auch. Johannes versteht nicht, warum er Jesus taufen muss. Ich verstehe es auch nicht. Jesus hatte diese Taufe nicht notwendig. Aber Jesus war gehorsam. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Oft lesen wir in der Bibel, wie berichtet wird, dass Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Aber an dieser Stelle öffnet sich der Himmel, nachdem Jesus aus dem Wasser kommt und es heißt, du bist mein geliebter Sohn. Und es sind zwei spannende Dinge, die aus meiner Sicht hier passieren. Und ich glaube, die sind wirklich notwendig, dass wir die verstehen. Auf der einen Seite, dass Jesus die Zustimmung Gottes hat, bevor er irgendetwas tut. Weil Gottes Liebe nicht an dein Verhalten geknüpft ist, sondern Gottes Zustimmung ist daran geknüpft, dass er dich liebt. Das hat mit dem, was ich tue, gar nichts zu tun. Das hat mit dem zu tun, wer er ist, Liebe. Und dass er mich liebt und annimmt. Und egal, wo du gerade drin steckst und egal, wo du gerade herkommst und ob deine Woche scheiße war und ob du sagst, boah, es gibt ein paar Dinge, da habe ich echt Dinge falsch gemacht. Da ist die Sünde zu groß in meinem Leben. Ich will dir heute sagen, Gott spricht immer noch von dir. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich habe dir vergeben. Ich habe dich angenommen. Du bist Teil meines Reiches. Du bist Teil der Familie Gottes. Nichts kann dich jemals trennen, weil es nicht darauf ankommt, was du tust, sondern wer ich für dich bin. Und ich bin Vater. Ich habe ein Ja zu dir. Und das werde ich niemals widerrufen. Wenn du Ja gesagt hast, mein Ja steht. Du kannst rebellieren. Du kannst fallen. Du kannst dagegen aufbegehren, aber mein Ja zu dir, das steht, weil es du dir nicht verdient hast, sondern ich habe es dir geschenkt. Und ich ziehe meine Geschenke nicht zurück. So, das ist das eine, was passiert, was wir wirklich in der Tiefe verstehen müssen. Unsere Identität wird uns zugesprochen aufgrund von dem, wer er ist und nicht von dem, was wir tun. Aber ich glaube, es gibt einen zweiten wichtigen Punkt. Und ich glaube, den verwechseln wir manchmal. Jesus ließ sich taufen, ich und meine Unbeweglichkeit, und als er hochkam, kam die Taube herab. Als er hochkam, kam die Taube herab. Und die Taube ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes, für die Kraft Gottes, für den Frieden Gottes, für die Präsenz des Heiligen Geistes. Sind wir uns da einig? Hier ist das Spannende. Ich lese nirgends, dass der Geist Gottes und die Kraft Gottes und der Friede Gottes da war und sagte, komm Jesus, lass dich taufen, das wird echt gut. Komm, du schaffst es. Jesus wusste, das ist zu tun. Er ging ins Wasser, er ließ sich taufen und nachdem er sich taufen ließ, kam der Friede. Nachdem er hochkam, kam die Kraft. Kann es sein, dass wir manchmal etwas verwechseln, dass wir gerne die Kraft vorher hätten, um dann gehorsam zu sein? Wenn ich die Kraft hätte, dann würde ich es machen. Wenn ich fit wäre, würde ich auch Sport machen. Wenn Gott, du mir das sagen würdest und mich darin ermutigen würdest, dann würde ich dabei bleiben. Kann es sein, dass wir gerne etwas vorher hätten, was uns für danach versprochen ist? Schau, Kraft und Friede kommt nicht vorher. Es kommt in dem Moment, wo ich gehorsam bin und aktiv einen Schritt in die Richtung gehe. hat der Matti nicht am Anfang davon gesprochen? Er kennt all diese Sprüche, Loben zieht nach oben. Und manchmal denkt man, oh, ich kann nicht, ich fühle mich so und so. Und wenn ich mich anders fühlen würde, dann würde ich loben. Dann würde ich aufstehen. Dann würde ich Gott preisen. Ja, dann ist auch nicht schwer. Weißt du, Gott zu loben, wenn er dich segnet, halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Wenn mir jemand was Gutes tut, Danke zu sagen, halte ich für irgendwie normal. Wenn jemand mir Gutes tut, ihm Gutes zu tun und freundlich zu sein, das halte ich für normal. Aber hier geht es um eine andere Dimension. Hier geht es irgendwie darum, obwohl die Umstände anders sind, etwas zu tun, weil ich weiß, indem ich ihn lobe, werde ich am Ende gestärkt hervorgehen. Und zwar nicht, weil es um Gehorsam geht, sondern weil ich in einer Beziehung gehe. Schau, es geht nicht darum, mich selber zu disziplinieren, sondern es geht darum, ich treffe eine Entscheidung, um in eine Beziehung zu treten, wo ich weiß, er wird mich darin beschenken. Gehorsam ist oft reduziert worden auf etwas rein Mechanisches. Ich mache das, weil ich das jetzt machen muss. Jesus kam aus einer Beziehung mit dem Vater und er wusste, das ist ein Schritt, den er tun muss. Er wird sich taufen lassen. Jesus wusste auch aus einer Beziehung, dass er ans Kreuz gehen wird, weil der Vater das wollte und weil Jesus das selber wollte. Es gibt einmal, den Einschub muss ich kurz loswerden. Wir beten ja oft, dein Wille geschehe. Also, so, weiß auch nicht. Also, weiß jetzt auch nicht. Lass halt dein Willen geschehen. Wir haben da überhaupt keine biblische Grundlage zu. Jesus spricht einmal, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und es spricht er im Garten Gethsemane, bevor er ans Kreuz geht. Und der Unterschied ist nicht, dass Jesus sagt, ich weiß auch nicht, sondern Jesus wusste, wo es hingeht. Es geht ans Kreuz. Und was er sagt, ist Folgendes. Er sagt, Papa, wenn es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, dann wäre das anders gelaufen. Aber es gibt nur diese Möglichkeit und ich will diese Möglichkeit, weil ich mich dort mit reinstelle, weil ich dem gehorsam sein will, weil ich dasselbe Ziel habe, weil ich genauso möchte, dass Erlösung für jeden möglich ist, dass Schuld geklärt ist, damit jeder frei sein kann, dass jeder Vergebung erfahren kann, dass unsere Vergangenheit geklärt ist, dass unsere Krankheit geklärt ist, dass Freisetzung für unsere Schwachheit und für unsere Gebundenheit möglich ist. Ich will das. Dein Wille geschehe. Als Jesus sagt, da nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, ist das ein Ausdruck von einer tiefen Liebe und eine Unterordnung oder eine Einordnung in das, was Gott vorbereitet hat. Es ist nicht eine Hilflosigkeit. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Es ist etwas, ich weiß, wo es hingeht und ich werde dorthin gehen. So, für den Fall, dass wir mal wieder beten, dein Wille geschehe. Darf uns das daran erinnern, dass Jesus sehr wohl wusste, was der Wille Gottes ist. Und er nicht unsicher war, sondern er sich sicher war, dass er mitmacht. Ich glaube, da können wir wirklich was lernen. Ich lerne zum Beispiel daraus, Jesus, ich muss wirklich verstehen, was du vorhast. Ich will wissen, wie du bist. Ich will wissen, was dein Wille ist, und ich glaube, der ist leicht. den sehen wir so normal im Himmel. Den sehen wir so normal in Jesus. Und ich will dort auch rein. Okay, kurzer Ausflug. Gehorsam. Diese zwei Dinge, die gehören irgendwie zusammen. Unser Geliebtsein und unsere Identität ist unabhängig von unserem Verhalten. Aber die Erfahrung von Kraft und Frieden kommt nach unserem Gehorsam. Macht das irgendwie Sinn? Schau, und es wird immer schwierig, wenn wir Dinge verwechseln. Wenn wir denken, durch Leistung könnten wir uns Liebe erarbeiten. Ganz, ganz schwierig. Aber andersrum wird es auch schwierig, zu sagen, weil die Liebe und die Identität da ist, warte ich, bis die Kraft da ist. Und dann werde ich mich bewegen. Dann werde ich mich entscheiden, wenn sein Friede da ist. Manches wissen wir, dass es zu tun ist. Und Jesus war gehorsam. Er wurde nicht vom Geist ins Wasser gelockt. Er hatte nicht vorher die Kraft. Er hatte nicht vorher den Frieden. Das kam danach. Dann kommt eine ganz spannende Geschichte. Also, Markus, Johannes der Täufer, zack, 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 Jesus, Taufe, runter, hoch, Stimme, geliebter Sohn. Dann kommt der Heilige Geist, Kraft, Frieden. Und es ist so ein, also jedes Roman, also jeder Romantikfilm, das hätte man so aufbauen können. Oh, und dann kommt der Geist und dann kommt er zu Jesus und bleibt dort und ach. Und zack, neue Szene. Und der Geist führt ihn in die Wüste. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt. Los jetzt. Geh dahin. In die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Wir haben dasselbe Prinzip. Die Engel dienten ihm nach den 40 Tagen. Nicht davor, nicht während. Nach den 40 Tagen. Markus hält es gar nicht der Rede wert, dass Jesus übrigens 40 Tage gefastet hat. Muss man noch mal kurz erzählen. Also Jesus hat 40 Tage gefastet. Ich meine, wer das schon mal gemacht hat, das ist eine Grenzerfahrung, wo du wirklich geschwächt wirst, herausgefordert wirst, mit dir selber konfrontiert wirst, wo du schwach bist. Übrigens, 40 Tage bei wilden Tieren rumzuhängen. Ja. 40 Tage bei wilden Tieren rumhängen. Ich würde ein Buch schreiben. 40 Tage überlebt inmitten von Löwen, Schlangen und, naja, Eisbären gab es da nicht, aber Schakalen, Skorpione. Für Frauen, Spinnen. Nee. Egal. Also hier, kurz zurück. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir vor lauter Erklären und Anschauen, in was wir alles drinstecken an Herausforderungen, verpassen, den zu loben und den anzuschauen, der uns davon befreit. Amen. Schau, ich bin nicht gegen Reflexion, ich bin nicht dagegen, dass wir die Dinge auch benennen können. Aber der Fokus ist der Sieg, nicht in was stecke ich. Der Fokus ist der Sieg, nicht die Frage, wo stecke ich drin. Weil Jesus wusste, am Ende werden die Engel kommen und ihm dienen. Danach. Er steckt mittendrin. Markus macht es ganz knapp. 40 Tage von Satan versucht, er war bei den wilden Tieren. In all dem, da könnte man viel dazu sagen, aber Jesus war siegreich und er ließ sich davon nicht runterkriegen und er hat auf den geschaut, der ihm Kraft gibt, weil das, was, also wenn wir das nochmal anschauen, an anderer Stelle wird uns das ja berichtet, Jesus wurde ja versucht, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann und noch viel mehr. Lass dir in der Wüste nicht rauben, was dir im Wasser gesagt wurde. Schau, Jesus musste das nicht mehr beweisen. Er hat es gehört. Und es war ihm so viel wichtiger als die Zustimmung von außerhalb. Und weil Jesus wusste, wer ihm war, konnte er da einfach geradeweg durchgehen. Manchmal ist Zeit mit Gott zu haben herausfordernd. Manchmal ist es super, prophetische Leute um sich zu haben, die dir Dinge prophezeien, die dir sagen, wo du drin steckst, was Gott mit dir vorhat. Und manches davon ist wirklich kräftigend und herzerwärmend. Aber in der Tiefe muss ich leben aus dem, was Gott mir offenbart. Und in der Tiefe muss ich leben aus meiner Beziehung und nicht aus der Beziehung, die der Ralf hat. Die trägt ihn. Und ich kann von ihm lernen und allem, aber ich kann nicht von seiner Beziehung meine Wüstenzeiten überwinden. Die muss ich überwinden mit dem Gott, der mit mir geht. Ich brauche in der Wüste die Erfahrung und das Festhalten an dem, was mir im Wasser gesagt wurde. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja Markus, mit dem Gehorsam, das ist so eine Sache. Ich habe zu wenig gute Erfahrungen. Deshalb fällt es mir so schwer. Stimmt. Das stimmt. Wenn du viel gute Erfahrungen gemacht hast, fällt es dir leichter, gehorsam zu sein. Doch die Frage ist, Wie lernen wir Gehorsam? Und ich muss da so an Eltern denken. Und ich finde, es gibt zwei spannende Dinge, was gute Eltern tun. Gute Eltern lehren ihren Kindern zwei Dinge in dem Zusammenhang. Es gibt noch viel mehr, aber in dem Zusammenhang zwei Dinge. Das eine, Kinder haben oft die Frage nach dem Warum. Und Gehorsam ist ja das Spannende, dass man etwas tut, obwohl man das Warum noch nicht versteht. Sonst würde ich es aus Überzeugung machen. Gehorsam tut etwas, weil es in einer Beziehung so sicher ist, obwohl es das Warum nicht versteht. Hier ist das Spannende. Die Frage nach dem Warum ist nicht falsch und schlecht. Gute Eltern erklären ihren Kindern das Warum, weil sie wollen, dass ihre Kinder verstehen, Weisheit erlangen, befähigt werden, eigene Entscheidung und mündige Entscheidung zu treffen. Und dazu ist ein Warum notwendig. Das Problem ist, wenn ich bei allem erst das Warum verstehen muss, dann ist mein Leben limitiert aufgrund meines Verständnisses. Ich kann nur tun, was ich verstehe, und alles, was über mein Verstehen hinausgeht, da habe ich keine Möglichkeit, diesen Raum zu betreten, weil ich ihn nicht verstehe. Gehorsam lehrt, aufgrund von Beziehung zu vertrauen und in einen Raum zu treten, den ich vor dem Schritt noch nicht verstehe und nach dem Schritt anfange zu verstehen und zu sagen, es war gut. Und ich kann danach erklären. Danach. Ich gehe im Gehorsam, danach bekomme ich Kraft. Danach habe ich Frieden. Danach habe ich Verständnis. Schau, wenn Kinder nur Gehorsam gelehrt bekommen, dann ist es auch falsch, weil ihnen die Mündigkeit fehlt und die Reife zur eigenen Entscheidung und zu dem Dazustehen. Wenn Kinder aber bei allem verstehen müssen, sind sie limitiert auf ihr Verständnis. Gute Eltern lehren ihren Kindern beides. Weisheit, verstehen, warum erklären und aus einer Beziehung zu gehen, obwohl man das Warum nicht versteht. Und was es für uns als Geheimnis gibt, ist zu verstehen, dass ich manchmal dastehe und sage, ich kann Gott nicht vertrauen. Und das Doofe ist, du hast sogar recht. Du verstehst es nicht. Aber es wird uns irgendwie nicht angeboten, komm, ich erkläre dir alles. Sondern uns wird angeboten, in eine Beziehung zu springen, das nennt sich Glauben, etwas zu tun, was ich noch nicht verstehe, weil ich weiß und hoffe und glaube, dass ich danach verstehe. Und im Gehen verstehe ich und im Verstehen sehe ich ihn und verstehe ich ihn und fange an zu vertrauen. Und mit jedem Schritt mehr, den ich in einem Gehorsam und aus einer Beziehung, nicht aus einem Pflichtgefühl, aus einer Beziehung gehe, wird mein Vertrauen gestärkt, Tag für Tag. Und es wird mir leichter fallen, beziehungsweise, da Gott ja sieht, ich habe eine, also er sieht Herrlichkeit in uns. Und zwar jetzt. Und wenn er die jetzt hervorbringen will, dann werden die Schritte vielleicht nicht leichter, aber die Herausforderungen größer, damit die Siege, die wir erringen, noch schöner, größer und sichtbarer werden. Das ist, was Gott tut. Nachdem Jesus gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündigte dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit Gottes ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Ich will uns einladen. Ich will uns einladen, aufzustehen. Und da geht es mir zuerst um was Inneres, aber vielleicht können wir das auch äußerlich machen. Vielleicht, also ich spreche erst die Einladung aus und dann kann jeder selber entscheiden. Schau, ich glaube, also Gott ist gut. Gott ist gut. Und er ist so schön. Also vielleicht merkst du, er ist nicht harmlos. Aber er ist voller Liebe und voller Herrlichkeit und voller Schönheit. Und er hat tatsächlich das Beste für unser Leben im Sinn. Und er ist derjenige, der Mensch wurde, weil er sagt, ich will Mensch werden, damit du wieder Kind Gottes werden kannst. Ich will die Schuld und Sünde auf mich nehmen, damit du die Gerechtigkeit und Herrlichkeit Gottes empfängst. Und nicht zwar erst dann, sondern jetzt. Und er lädt uns ein, mit ihm umzugehen, weil er uns eine Hand ausstreckt und sagt, ich würde dir gern vergeben, ich habe mein Leben für dich hingegeben, ich habe für dich neues Leben, ich habe Schuld und Krankheit und Tod auf mich genommen, um dir neues Leben und Ewigkeit zu schenken im Heute. Und er hat diese Hand ausgestreckt und er fragt uns, darf ich das? Darf ich Chef sein? Darf ich dir vergeben? Darf ich das bezahlen, was du verbockt hast? Willst du nach Hause? Und je länger ich mit Jesus dabei bin, umso mehr und umso öfter würde ich diese Entscheidung gerne treffen, weil ich sage, ich kenne niemanden, der so gut mit mir meint wie er. Und es gibt niemanden, der so voller Liebe ist. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen oder ich bin bewusst irgendwie auch weggegangen und ich will ihm irgendwie neu Ja sagen, darf ich dich bitten, deine Hand zu heben als ein Zeichen von, ich will wieder mit Gott, erstmalig. Ich weiß, das erfordert Mut. Aber das, was Jesus gemacht hat, auch. Leben mit Gott ist nichts für Leute, die zurückweichen, sondern er ist vorangegangen und er wird uns befähigen, auch voranzugehen und aufhören, zurückzuweichen. So, wenn du sagst, ich hätte das gern, wärst du so mutig und würdest deine Hand heben, ich würde gerne nochmal für dich beten. Und dann ist die zweite Einladung, die ich gerne aussprechen würde. Für alle, die sagen, ich brauche das danach. Nachdem Jesus aus dem Wasser kam, kam die Taube. Ich glaube, es gibt manchmal Bereiche, wo wir warten, bis wir bekommen, was Gott versprochen hat, dass wir es erhalten im Gehen. Und ich will dich einladen, ein Ja zu sagen, wo du Situationen vor Augen hast, wo du merkst, hier braucht es mein Gehorsam, nicht mein Überwinden, sondern mein Vertrauen in eine Beziehung, die noch so schwach ist, dass ich mich kaum traue, aber wo ich irgendwie spüre, im Gehen kommt der Sieg, im Gehen kommt das Vertrauen, im Gehen kommt die Kraft, im Gehen kommt der Friede. Und wenn du merkst, das bin ich, da muss ich aufstehen, dann komm doch jetzt kurz nach vorne. Hier ist das Kreuz, hier sind Leute, die gerne mit dir beten. Ich will nicht so lange machen, Essen ist fertig. Du weißt, wenn du gemeint bist, das soll ja auch nicht peinlich sein, sondern eine Möglichkeit. Also wenn du was hast, wo du merkst, hier bin ich gefragt, zu vertrauen, ein Ja zu sagen, was nicht aus einem Verstehen kommt, sondern aus einem ich will lernen zu glauben. Ich will lernen zu vertrauen. Dann kommt doch jetzt kurz nach vorne. Ich zähle innerlich bis 10 und dann mache ich weiter. Danke. Manchmal hilft's. Okay, ihr Lieben, zu euch kommen gleich Leute, die sehr gerne mit euch beten. Alle anderen, ich bitte uns einmal aufzustehen. Ich würde noch mal beten wollen. Ich will uns segnen. Und dann, Ralf, du hattest noch, glaube ich, eine wichtige Gebetsinformation. Die hören wir und dann gibt's Essen und so lange wird euch gedient. Okay? Danke, Jesus, dass wir von dir wirklich lernen können. Und ich will dich segnen mit innerer Kraft, dass du siehst, dass Gott im Gehen gibt und dass es eine Belohnung gibt, die auf dich wartet und dass nach deinen schwierigen Zeiten und nachdem du widerstanden hast gegen das Böse und nachdem du gehorsam dem warst, was Gott dir gesprochen hat, dass die Kraft kommt, dass der Frieden kommt, dass da Engel sind, die dir dienen. Und nicht, weil es leicht ist, sondern weil du ein Überwinder bist, deshalb in die Situation gehst. Das ist, was du bist. Kind Gottes, Überwinder, erfüllt mit Herrlichkeit, erfüllt mit derselben Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Dir sind alle Dinge möglich. Deshalb kannst du in die Situation und sie werden dich stärken. Du wirst stark werden durch ein Vertrauensgehorsam, in dem du gehst. Amen.